Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Frischer Wind bei einer echten Institution. Sie ist das jüngste Gesicht bei der ältesten Nachrichtensendung. Damla Hekimoğlu gehört zum Team Tagesschau. Und wenn sie nicht vor der Kamera steht, engagiert sie sich dahinter für mehr Medienkompetenz. Dafür wurde die Journalistin mehrfach ausgezeichnet. Und heute ist sie zum allerersten Mal auch bei uns. Herzlich willkommen, Damla Hekimoğlu. Schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir sind ja quasi Nachbarn. Du guckst jetzt mal bei den Nachbarn vorbei, könnte man sagen.
Ne? Genau, und bei den Nachbarn sitzt man nicht immer selbstverständlich auf dem Sofa. Hier auch nicht, deswegen danke für die Einladung.
Wir freuen uns, weil wir sehen uns ja ab und zu mal so auf dem Hof oder in der Maske, aber ansonsten bist du in einem anderen Haus und dieses andere Haus bedeutet für uns ja fast eine andere Welt, obwohl es nur quasi über die Piazza ist. Wir können das mal zeigen, wir haben hier ein Foto. Hier ist das Nachrichtenhaus gerade von außen gesehen, jetzt von drin. So sieht es da aus. Bereitest du dich da auf deine Sendung vor?
Genau, da unten rechts an dem Schreibtisch sitze ich und da bereite ich tatsächlich die Sendungen vor und bei uns ist natürlich ganz viel Trubel. Jetzt sieht man die Besuchergruppe, aber sonst sitzt da natürlich eine riesige Redaktion, die wirklich am Puls der Zeit arbeitet und bei Breaking News einfach alles präzise abwägt. Man wartet natürlich immer zwei gesicherte Quellen ab, bevor man mit einer Meldung rausgeht, wägt jedes Wort einzeln ab und ich liebe einfach diese Herausforderung, die wir da täglich haben.
Ja, und auch wahrscheinlich ein bisschen die Energie, weil Einzelbüros ist ja nicht mehr. Ihr seid auch in einem großen Nachrichtenbüro. Hast du da die Ruhe? Hast du Kopfhörer auf?
Erstaunlich leise dort. Ja. Also das wundert wirklich jeden eigentlich, der mal zu Besuch da ist, weil alle so konzentriert arbeiten, dass wir da wirklich nicht laut schnattern.
Wann bist du wieder dran?
Morgen bin ich bei Tagesschau 24 von 11 bis 18 Uhr. Die Sendung geht nach dem Mittagsmagazin los und davor bereiten wir uns vor, sind in der Maske und lesen uns in die Themen ein.
Bist du noch so ein bisschen aufgeregt, wenn so der Tagesschau kommt?
Mittlerweile wirklich gar nicht mehr. Also Tagesschau 24 vor allem ist mein Wohnzimmer und bei der Tagesschau hatte ich das noch eine ganze Weile. Ja. Das ist aber mittlerweile auch verflogen und fühlt sich auch besser an.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Wow, schon eindrucksvoll, oder? Wenn man die Karriere noch mal so im Schnelldurchlauf sieht.
Und Entschuldigung, hast du nicht bemerkt, dass ich als Deepfake hier sitze?
Nein, du bist jetzt ganz echt.
Verifiziert.
Das, glaube ich, würde man spüren, wenn du jetzt nur so eine Fake-Figur wärst.
Man spürt das tatsächlich. Ne? Man hat irgendein komisches Bauchgefühl eigentlich. Und trotzdem muss man dafür sensibilisieren, weil das Bauchgefühl nicht bei allen anschlägt.
Und das machst du ja glücklicherweise. Und das auch so gut, dass du schon dafür ausgezeichnet worden bist. Darüber sprechen wir auch gleich. Aber jetzt muss ich erst noch mal zur Tagesschau fragen. Ist das für dich ein Traumjob?
Auf jeden Fall. Also das war tatsächlich für mich immer ein Traum. Man muss dazu sagen, dass ich diesen Traum nie verfolgt habe, lange Zeit, weil ich dachte, man wird irgendwann entdeckt. Und habe wohl früher, wenn mein Vater eben türkische und deutsche Nachrichten geschaut hat, über Stunden jeden Abend, habe ich wohl auf Jan Hofer gezeigt und habe gesagt, diesen Job möchte ich auch machen. Und ich habe das jahrelang aber vergessen, weil ich dachte, wie gesagt, man wird entdeckt. Und später kam dann irgendwann der Moment, wo ich dachte, vielleicht gehe ich doch wieder in die Richtung, weil meine Eltern mich daran erinnert haben, als ich in der PR-Branche unterwegs war, als studentische Aushilfe. Und da bemerkt habe, dass es, solange ich die Produkte gut fand, total schön war, die zu bewerben. Mhm. Aber als ich dann Produkte bekommen habe, hinter denen ich gar nicht stand, dann war es ein schlechtes Gefühl, Sachen, für die man bezahlt wird, als positiv zu beschreiben, wenn man eigentlich das gar nicht so fühlt. Und da war eigentlich klar, ich gehöre auf die andere Seite des Schreibtisches, also in den Journalismus. Und da haben dann meine Mutter und meine Tante mich daran erinnert, dass da doch ein kleiner Traum war, den ich gerne verfolgen könnte.
Und du hast dann auch richtig den Weg eingeschlagen, den man einschlagen sollte oder muss. Du hast ein Volontariat gemacht, hast dich ausprobiert und bist dann bei der Tagesschau gelandet. Wie sieht da so ein typischer Tag aus?
Jeder Tag ist eine Wundertüte. Also man hat ja morgens schon ein Gespür für die Themen des Tages, weil man natürlich auch schon morgens dann ein paar Nachrichtenagenturen liest und sich eben einliest in die Themen des Tages. Und trotzdem weiß man nie, was passiert. Und es gibt oft genug Momente, wo die Sendung wirklich live in dem Moment gestrickt wird, wo wir gerade erst ins Studio reingehen. Mhm. Und wo man vielleicht weiß, okay, die Begrüßung habe ich, die erste Meldung habe ich, Thema ist XY. Ja. Aber teilweise weiß man gar nicht, welche Gesprächspartner hat man überhaupt gleich. Und was soll man denen überhaupt mit denen besprechen. Ja. Und wenn man das so grob weiß, irgendwann kommt natürlich die Routine, dann weiß man, okay, wenn irgendwo was passiert ist, dann geht es natürlich meistens um die W-Fragen. Und bei den anderen Themen hilft natürlich ein bisschen Allgemeinwissen. Und
das sollte man haben, das hast du. Und du hast deine erste Tagesschau vor vier Jahren.
4 Jahre. Moderiert.
Damals gab es so eine Art Casting, es war aber gleich eine Live-Sendung. Wir schauen mal rein.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Tagesschau 24.
Es soll ein Zeichen der Verbundenheit sein. Trotz des derzeit eher schwierigen Verhältnisses ist Bundespräsident Steinmeier nach Warschau gereist, um Präsident Duda zu treffen. Trotz Konfliktthemen wie der Gaspipeline Nord Stream 2, Rechtsstaatlichkeit oder Reparationen haben beide Staatsoberhäupter den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag gewürdigt.
Ich habe gedacht, als ich das gehört habe, oh mein Gott, haben die extra einen schweren Text geschrieben? Den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag gewürdigt.
So ist eben das Leben bei uns. Wir wissen auch teilweise nicht, wie man alle Wörter ausspricht, ja, und müssen dann irgendwie dann Prima Vista dann lesen, also ohne, dass wir die Wörter und Sätze vorher gelesen haben. Aber wenn ich das so sehe, da würde ich mich am liebsten hier hinter diesem Kissen
Aber es hat ja gereicht. Es war gut. Es war richtig gut. Du hast den Job bekommen. Ja. Ich meine, du hast da einen kleinen Versprecher. Du hast da bestimmt danach gedacht, das habe ich jetzt versemmelt.
Das dachte ich auf jeden Fall. Und ich habe mit meinem Bruder danach telefoniert. Er meinte so, hattest du eine Kiefersperre? Was war mit dir los? Also wir haben wirklich mich einfach nicht wiedererkannt. Und trotzdem hat zum Glück meine Chefin an mich geglaubt. Sie hat das Potenzial gesehen. Und sie sagt, sie hat es zum Glück nicht bereut. Also deswegen bin ich aber sehr dankbar, weil das auch nicht selbstverständlich ist.
Und du hast natürlich auch ganz tolle Kollegen. Wir kennen sie ja alle, die Tagesschau-Sprecher und Sprecherinnen. Und hast vorhin schon gesagt, eigentlich der Tollste, der ist mittlerweile nicht mehr da. Aber das war dein... Ja, Idol, dein Nachrichtensprecher-Idol, nämlich Jan Hofer. Warum ausgerechnet der?
Ich glaube, er hat für mich wirklich diese Seriosität ausgestrahlt. Ja. Also dieser etwas reifere Mann im Alter meines Papas vielleicht damals. Und wo ich mir dachte, er erklärt mir die Nachrichten und ich kaufe ihm das ab. Also diese Glaubwürdigkeit, man sagt ja auch so jetzt Street Credibility, die hatte er für mich. Und damals hätte ich ihm alles abgekauft, was er mir erzählt hätte. Jetzt bin ich natürlich kritischer als Journalistin, dass ich dann nicht immer alles glaube, was mir jemand sagt. Aber damals hätte ich ihm alles abgekauft.
Hast du ihm das mal gesagt oder habt ihr mal zusammengearbeitet?
Noch nie. Er war leider weg, als ich angefangen habe. Und ich würde ihm das gerne mal persönlich sagen.
Aber das heißt, du hast ihn auch noch nie getroffen?
Nein, noch nie. Leider nein.
Dann pass mal auf, wir haben ihn getroffen.
Liebe Dammler, ich grüße aus südlicher Sonne nach Hamburg. Oh. Ihre Geschichte hat mich wirklich sehr berührt. Ich finde es ganz toll, dass Sie Ihre Träume haben wirklich wahr werden lassen und im Oberhaus des deutschen Nachrichtenbusiness gelandet sind. Wenn ich irgendwann mal in Hamburg bin, und das passiert durchaus öfter, dann melde ich mich gerne.
Nee, Mallorca,
und
ne?
Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht im Nachrichtenhaus von ARD aktuell treffen können. Liebe Grüße und weiterhin alles Gute.
Oh, wie wunderschön. Ganz liebe Grüße zurück.
Ja, und ein Angebot, da steht, das musst du jetzt nur noch annehmen. Sobald er kommt, und er kommt öfter, hat er ja gerade gesagt,
Fall.
Von Mallorca, wo er jetzt lebt, dann wird er dich gerne treffen.
Dann muss ich wohl die Kontaktdaten mir besorgen.
Gibt's irgendwas, sehr schön, danke. Gibt es irgendwas, was du ihn gerne fragen würdest, wo du sagst, also das würde mich jetzt schon mal interessieren. Er war Chefsprecher, war so lange dabei, wo du sagst, irgendwas gibt es noch, was dich interessiert?
Mich würde interessieren, wie er die Nachrichten heutzutage erlebt. Weil ich habe das Gefühl, die Nachrichten überschlagen sich. Wir haben kaum ein Sommerloch mehr. Wir haben eine Breaking News nach der anderen. Und wollte tatsächlich wissen, ob es daran liegt, dass ich diesen Job noch nicht so lange mache oder ob es wirklich andere Zeiten sind. Und unsere älteren Kolleginnen und Kollegen haben mir die Frage aber damit beantwortet, dass es tatsächlich andere Zeiten sind. Und das würde ich Ihnen auch mal gerne fragen.
So im Dienst der Wahrheitsfindung, Damla, siehst du dich so auch?
Also ich würde das über mich selbst so nicht sagen, aber im Grunde genommen ist Journalismus genau das tatsächlich. Also das ist ja das, was wir jeden Tag versuchen. Und ich würde auch sagen, genau wie im Beitrag das auch schon erwähnt wurde, es sind auch genau die Zeiten dafür, wo es auch besonders wichtig ist. Also wir können das auch aus anderen Zeiten, aus unserer Geschichte natürlich. Aber jetzt durch Social Media, durch Deepfakes und künstliche Intelligenz hat das alles nochmal eine ganz andere Dimension angenommen.
Ja, das, was wir gerade gesehen haben, so akribisch und so aufwendig, ist ja Wahnsinn, wie viel Power, Men, Frauenpower da reingeht, wie viel Zeit, wie viel Geld mittlerweile, ne?
Das auf jeden Fall. Und genau das wird ja auch von bestimmten Regierenden und Machthabern auch ausgenutzt, dass sie ganz genau wissen, wenn wir ganz viele Falschnachrichten in die Welt herausposaunen, das wirst du wissen als USA-Korrespondent.
Trump, ehemalige, das beste Beispiel.
Trump ist das beste Beispiel, dass man da einfach nicht hinterherkommt.
Wieso hast du es dir zur Aufgabe gemacht, dich wirklich da stärker drum zu kümmern und daran zu arbeiten, dass Menschen eben erkennen können oder aufgeklärt werden, Medienkompetenz bekommen?
Also für meine Arbeit ist es ja wichtig natürlich einfach, damit ich meine Arbeit so ausführen kann, wie ich sie eben als richtig empfinde. Aber ich finde, es ist wirklich ein Dienst an der Gesellschaft insofern, als dass es wichtig ist für die Demokratie. Denn mittlerweile sind ja vor allem die jungen Menschen ganz viel in sozialen Netzwerken unterwegs und sie bekommen eigentlich da Informationen gleichwertig in die Timelines hineingespült, also wirklich auf den Bildschirm hineingespült mit Desinformation. Und wenn sie nicht unterscheiden können, Worauf basieren dann die Wahlentscheidungen? Auf Fake News? Und wie gut können sie dann sein? Und wie gefährlich sind sie dann vielleicht für die Demokratie? Und deswegen finde ich, ist es total wichtig, dass die selbstwirksam sind, erkennen können, wie man Falschnachrichten sehen kann, wie man dafür sensibilisiert ist. Nicht, dass man eine Skepsis gegenüber allem hat, aber dass man eine gesunde Skepsis gegenüber Informationen hat, die einfach nicht gesichert sind, irgendwo im Internet sind, von irgendjemandem gesagt werden, wo man nicht weiß, hat die Person denn auch die journalistischen Standards, die wir ja haben.
Du gibst Workshops und ein Beispiel, was du in den Workshops gerne nutzt, ist eine KI-generierte Influencerin.
Ich habe einen Workshop gegeben für 17- bis 19-Jährige mit dem Titel Deepfakes. Also Deepfakes sind ja eben künstlich erzeugte Videos im Internet. Und dachte mir so, wenn ich das Video zeige, dann werden doch alle direkt wissen, die ist auf jeden Fall ein Deepfake, sie existiert gar nicht. Und habe die Frage trotzdem offen gestellt und habe gesagt, was denkt ihr, wenn ihr dieses Video seht? Und da kamen Antworten wie, ja, sie zeigt ganz viel Haut, möchte so wahrscheinlich noch mehr Follower bekommen. Ja. Oder sie verdient bestimmt viel mehr als meine Eltern. Also das waren so die Kommentare, die dann kamen. Keine einzige Person hat gesagt, das könnte vielleicht ein Deepfake sein. Und als ich gesagt habe, diese Person existiert gar nicht und dahinter steckt ein Mitte 40-jähriger Mann, der ganz viel Geld mit diesem künstlich generierten Profil macht, sind wirklich alle Kinnladen eigentlich aufgegangen.
Also ich hätte es auch nicht gesehen und nicht gewusst, wenn ich es nicht gelesen hätte oder du es mir gesagt hättest.
Genau.
Die sieht so echt aus, aber diese Frau gibt es so nicht. Also die ist komplett zusammenmontiert, sage ich mal. Ja. Eine Idealvorstellung, aber so wie sie sich bewegt, wie sie die Haare hat,
es ist
der ganze
so
Body, oder?
Also sie erzählt ja auch Geschichten. Sie sagt, jetzt bin ich gerade in Dubai, trinke meinen Matcha-Tee und bin jetzt hier und dort unterwegs auf dieser Veranstaltung oder jener Veranstaltung. Und das zeigt eigentlich halt, wie sehr das im Alltag angekommen ist und wie sehr auch du und ich darauf reinfallen können. Mhm. Man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch ein russisches Comedy-Kollektiv, die ja gerne auch Politikerinnen und Politiker austricksen. Und man muss sagen, die ehemalige Bundeskanzlerin Merkel ist darauf reingefallen, Habeck, Wadefuhl und Co. sind darauf reingefallen, also auch viele Politikerinnen und Politiker, die teilweise ja sensible Gespräche dann vielleicht mit solchen Fakes führen. Und deswegen, finde ich, zeigt das, wie wichtig es ist, dass man ein Gespür dafür hat und wirklich das doch ein bisschen hinterfragt. Das gibt es ja auch im Alltag teilweise. Also man kriegt ja auch teilweise, kennt man ja diesen Enkeltrick, dass man dann einen Anruf bekommt und dann heißt es, liebe Inka, hier dein Familienmitglied hatte gerade einen Unfall und kannst du mal eben 30.000 Euro überweisen. Und das wird ja auch noch mal heftiger mittlerweile, weil man einfach Stimmen nachahmen
Absolut.
Kann. Also früher konntest du vielleicht sagen, okay, das ist nicht die Stimme, ich sag mal, meiner Tante, meiner Cousine, was weiß ich. Und mittlerweile kann es sein, dass diese Person auch wirklich die Stimme von der Person hat, die du liebgewonnen hast, die in der Familie ist. Und das ist eben super gefährlich, weil man einfach total einfach darauf reinfallen kann.
Ja, und nicht nur im persönlichen Bereich kann man darauf reinfallen, auch politisch kann ja damit unglaublich Schindluder getrieben werden und Meinung gemacht werden. Weil du gerade sagst, Stimmen, die man nutzt und praktisch auf real existierende Personen legt, denkt man auf einmal, die reden wirklich, die erzählen mir gerade was. Und so war es auch beim ehemaligen Bundeskanzler Olaf Scholz. Und man denkt, das sind die Nachrichten und es kommt gerade in den Nachrichten, in den seriösen Nachrichten und mir erzählt gerade der Kanzler, was er vorhat.
Und es hört sich auch echt an,
ja.
Also wie viele Leute darauf reingefallen sind. Und das Problem ist, wenn Falschnachrichten im Umlauf sind, dann kann man sie zwar richtig stellen, aber sie verfangen trotzdem. Mhm. Darüber gibt es etliche Studien und deswegen ist es so wichtig, dass man eigentlich eher immunisiert für Falschnachrichten, dass man so etwas vorher eben schon erkennen kann, so gut es geht, weil wenn sie einmal in der Welt sind, dann wird man sie eigentlich nicht so schnell los.
Aber wie erkenne ich das jetzt an den Beispielen, die wir gerade gesehen haben? Was sollte mich stutzig machen?
Ich sag mal so, erstens, wenn etwas total verwundert oder emotionalisiert, im positiven wie im negativen Sinne. Also wenn jemand sagen würde, okay, ab jetzt gibt es für jeden 2.000 Euro aufs Konto im Monat, dann ist das vielleicht erstmal eine gute Nachricht, aber das emotionalisiert ja positiv, kann das aber sein, eher nicht. Mhm. Dann, wenn etwas wirklich heftig ist, total emotionalisiert, empört, wütend macht, dann sollte man auch einen Schritt zurückgehen und sich hinterfragen, kann das denn jetzt echt sein? Mhm. Weil ganz viel mit Gefühlen gespielt wird, eigentlich vor allem in sozialen Medien bei Fakes. Man kann sich natürlich auch die Bilder noch mal genauer anschauen. Wir haben es auch bei den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel gesehen, dass die ja genau schauen, wie steht die Sonne, wie sind die Konturen, sind die Hände auch gut zu erkennen, sind die Haare da, wo sie auch sein sollten? Weil teilweise sieht man, dass sich dann zum Beispiel bei den Haaren etwas verschoben hat. Mhm. was aber vielleicht in dem Moment unlogisch erscheint. Und das sind so Kleinigkeiten, auf die man achten kann, aber wo man natürlich auch ein bisschen Vorwissen braucht. Mhm. Und sonst würde ich eigentlich sagen, man kann ja bei jeder Sache, die einen erstmal verwundert und emotionalisiert, ja schauen, gibt es eine Quelle, der ich vertraue, die das bestätigt hat. Und wenn man zwei Quellen hat, denen man vertraut, also ich sage jetzt mal uneigennützig, zum Beispiel die Tagesschau und ndr.de, dann kann man sagen, okay, das ist dann wahrscheinlich richtig.
Aber du hast gerade den Enkeltrick angesprochen, wo man vielleicht von einem Familienmitglied einen Anruf bekommt und aufgefordert wird, Geld zu überweisen. Wie erkenne ich da, dass es nicht die wahre Stimme ist?
Das ist wirklich so schwierig. Also das ist wirklich schwierig. Und ich habe meine Eltern gefragt, ob wir uns ein Codewort vielleicht überlegen möchten. Wenn man zum Beispiel sagen würde, ach du, ich würde nie im Leben anrufen und dich um 30.000 Euro bitten. Und lass uns mal einfach ein Wort absprechen, was nur wir kennen. Dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, das zu erkennen. Wobei man sagen muss, dass diese ganzen Scammer nennt man sie, ja, die das professionell machen mit großen Fabriken in Myanmar und Co., dass die das so professionell machen, dass die ja in dem Moment auch mit den Emotionen spielen. Also es kommt ein Anruf, der einen so emotionalisiert im Sinne von eben, die Tochter ist jetzt im Gefängnis gelandet, der Sohn wurde entführt, dass man in dem Moment eigentlich an solche Sachen wahrscheinlich auch nicht denkt. Und dementsprechend doch.
Und das wird alles noch
geneigt, ist das zu glauben.
Schlimmer, muss man.
Leider ja. Leider
zumindest
ja.
Erwarten, ne, dass es so ist. Nochmal eins zum Amüsement, ein Foto, das war wirklich auch ein lustiges. Und das ist das vom Papst, haben Sie vielleicht gesehen, als er da in diesem weißen Daunenmantel stand. Da haben auch viele gedacht, ach, warum eigentlich nicht, sieht ja so päpstlich aus, aber ist natürlich zu modern. Für den Papst.
Im päpstlichen Weiß, aber ja. Ich dachte, er ist auf einer Modenschau unterwegs und dann dachte ich mir so, das kann eigentlich nicht sein mit Daunenjacke, ja. Aber das war eben auch ein Foto, was nie so in echt existiert hat. Also er hatte nie diesen Daunenmantel an, jedenfalls nicht so, dass wir das sehen konnten.
Wir sind mittlerweile, haben wir beide eine Reise gemacht und sind am Bosporus gelandet in Istanbul. Wann warst du das letzte Mal da?
Das letzte Mal vor... Ich wollte einem Jahr sagen, aber ich glaube, das war vor 2 Jahren tatsächlich.
Siehst du, so schnell geht die Zeit.
So schnell vergeht die Zeit. Ja. Und das war eben, als ich dann meine Kollegin Katharina Willinger und Markus Bosch, die ARD-Korrespondenten in Istanbul, vertreten durfte.
Als Korrespondentin.
Und, genau, als Vertretungskorrespondenten. Toll. Und das hat wirklich großen Spaß gemacht. Auch wenn die Geschichten dort natürlich teilweise traurig sind, weil man auch mitbekommen hat, dass teilweise Rentnerinnen und Rentner eben nicht ohne Nebenjob einfach ihr Leben finanzieren können. Man kriegt auch mit, wie sehr die Menschen unter der Erdbebenangst leiden. Also viele Menschen erwarten ja dort das große Erdbeben und haben ihre Notfalltaschen, ehrlich gesagt, vor den Türen und warten eigentlich jeden Moment darauf, dass es kommen kann. Und das ist ja eine Angst, mit der man dort jeden Tag leben muss. Zusätzlich haben meine Kolleginnen und Kollegen vor Ort Angst, weil sie eben berichten und dann nicht wissen, ob sie nicht dann morgen im Gefängnis landen. Also es sind schwierige Zeiten, aber eine wunderschöne Stadt und wir sehen... Dieses Bild hat was von einem Wimmelbild. Also wir sehen gerade diese Katzen, weil Istanbul ist bekannt für ungefähr 300.000 Straßenkatzen. Nee. Und die müssten doch hier alle irgendwo auf dem Foto sein.
Miau.
Genau.
Aber dein Papa kommt aus Istanbul.
Genau, mein Papa kommt aus Istanbul und er liebt auch diese Stadt und Metropole so sehr, dass er im Moment auch dort ist und er geht richtig auf da. Also man muss sagen, Istanbul ist wirklich sehr laut, sehr chaotisch und trotzdem tut es ihm, glaube ich, gut nach der Eifel, wo er ja wirklich viele Jahre seines Lebens verbracht hat, im Moment dort zu sein und türkisch zu essen und zu trinken, türkisch zu sprechen. Das tut ihm, glaube ich, gerade ganz gut, nachdem er ja relativ einsam war in der Eifel.
Ja, er ist nämlich in den 50er Jahren, also vor, 60 Jahren, ist er nach Deutschland gekommen als Zahnarzt.
Genau.
Er war also nicht bei den Gastarbeitern, die so in den Ende 50, 60er Jahren kamen. Schon früher wollte er nach Deutschland kommen und hat in der Eifel, man fragt sich so ein bisschen, warum in der Eifel, weil er kommt aus einer Metropole. Mit 10 Millionen Einwohnern und ist in die Eifel. Wie viele Einwohner waren
2000
in dem Dorf?
Ungefähr.
2000 also, hat dort eine Zahnarztpraxis aufgemacht.
Ja, also er hat sich die Stadt nicht ausgesucht, das Dorf nicht ausgesucht, sondern hat es damals bekommen. Und das waren ja auch noch mal Zeiten, wo man wirklich viele Menschen aufs Land versucht hat zu schicken, die vielleicht eben sich noch nicht so etabliert hatten. Mhm. Und er war dankbar dafür, dass er überhaupt eine Praxis eröffnen durfte, als der Mann, der aus der Türkei gekommen ist.
Und kein Deutsch sprach zu dem Zeitpunkt,
und damals
oder?
Kein Deutsch sprach und dann langsam eben die Sprache auch gelernt hat. Und ich muss sagen, Für uns war es super, weil wir dort natürlich in der Eifel in der Natur aufgewachsen sind. Also ich wusste ganz genau, dass die Kühe eben nicht lila sind, wie die Milka-Kuh, jetzt habe ich die Marke aus Versehen genannt, sondern wie wirklich die Tiere aussehen und wie auch die, wie schön die Natur einfach sein kann. Aber klar, spätestens ab der Jugend wollte man dann raus.
Du bist in der Eifel geboren, du bist in Deutschland geboren. Wie hat die türkische Kultur deines Vaters noch so euren Alltag bestimmt?
Wir sind ja natürlich in Deutschland aufgewachsen. Deswegen würde ich sagen, dass ich eben sehr viel von der deutschen Lebensweise, europäischen mitbekommen habe. Und trotzdem war das Türkische immer ein Teil davon. Meine Eltern haben früher eine nach türkische Märchen vorgelesen, als wir noch klein waren, und eine nach deutsche, sodass wir zweisprachig aufgewachsen sind. Was auch große Vorteile hatte, weil wir mittlerweile fast simultan übersetzen können. Und es ist einfach so, dass ich sagen würde, dass man halt wirklich von beiden Kulturen so das Beste natürlich nehmen konnte. Mhm. Und die türkische Gastfreundschaft ist bekannt, das leckere türkische Essen kombiniert mit aber guter deutscher Hausmannskost. Und ich muss sagen, ich liebe genau diesen Mix aus beiden Welten.
Ja, so engagierte Kollegen vor Ort, so wichtig, oder?
Wirklich unfassbar wichtig für die Demokratie. Er hat das eigentlich genau mit seinem letzten Satz auch gesagt. Das ist wirklich total wichtig. Denn wenn Lokaljournalismus ausstirbt, dann entwickelt sich auch die Demokratie nicht so weiter, wie man es sich wünschen würde.
Also die Generation meiner Mutter, wahrscheinlich auch deine Eltern, liest ja noch jeden Tag ihr Rüsselsheimer Echo, bis über die Sterbeanzeigen wird da geguckt, jede Zeile. Ich meine, unsere Generation schon nicht mehr. Du bist noch mal 20 Jahre jünger.
Ja, und die Schülerinnen und Schüler an den Schulen, die erzählen, dass sie gar nicht wissen würden, wo die sich informieren würden, wenn es keine Handys gäbe.
Wahnsinn, ne? Obwohl man kann ja auch den Lokaljournalismus im Handy verfolgen, ne? Das muss man auch sagen. Abendblatt und so sind man natürlich Mopro alle auch im Handy. Wo siehst du dich in 10 Jahren, Damla?
In 10 Jahren noch bei der Tagesshow.
20 Uhr.
Auf jeden Fall bei der Tagesshow. Ob es die 20 Uhr ist, das werden meine Chefs irgendwann entscheiden. Aber auf jeden Fall bei der Tagesshow und weiter in Hamburg.
Dann hoffen wir doch und sind auch sicher, dass wir dich hier wiedersehen auf dem roten Sofa.
Das
passiert bestimmt noch einiges bis dahin. Dankeschön, dass du hierher gekommen bist und den Weg über den Hof geschafft hast zu uns.
Danke,
jetzt wünschen wir dir morgen einen guten Nachrichtentag und sehen dich bei der Tagesshow. Und morgen zu uns kommt der Schauspieler Walter Sittler. Freuen wir uns natürlich auch sehr drauf. Und wäre schön, wenn Sie dabei sind, wieder 18:45 hier bei das. Es geht wie immer weiter mit Ihrem Landesprogramm. Tschüss, schönen Abend. Können wir noch den Pfefferminztee trinken?